So an der Wende zum neuen Jahr und übrigens auch zum neuen Monat. Damit ihr wisst, was im neuen Monat los ist, das Neue aktuell ist an den Ausgängen da. Ein herzliches Dankeschön an den Thomas, der uns das wieder fertig gemacht hat. Und relativ fertig, noch nicht ganz, aber doch schon ganz schön fertig, ist auch unsere Homepage, die überarbeitet ist und wo all diejenigen, die Zugang zum Internet haben, eigentlich auch immer recht aktuell jetzt die Daten und die Termine ablesen können, ihr euch informieren könnt über das, was im nächsten Jahr auf euch wartet. Das ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Wer kann schon sagen, was im nächsten Jahr auf uns wartet? Diese Frage stellt sich die Jessi, die jetzt kurz vor der Ausreise zu den Philippinen ist, übrigens genauso wie die Kerstin aus unserer Mitte, die ja mit im Team ist und die auch mit rausgeht und die genauso die Fürbitte braucht. Leute, die also so Großes vor sich haben, Tina und Javier, ich denke, ihr habt gar nicht gesagt, wie es für euch genau weitergeht und in welche Himmelsrichtung es geht, wisst ihr vielleicht auch noch gar nicht so genau. Und wer weiß das schon von uns? Wir meinen es manchmal zu wissen und es kommt dann vielleicht doch ganz, ganz anders. Es ist gut, sich vorzubereiten, aber es ist auch gut zu wissen, dass all unsere Vorbereitung sehr, sehr begrenzt ist und dass uns ganz, ganz schnell Dinge widerfahren können, die all unsere Pläne über den Haufen werfen, die eine völlig neue Konzeption unseres Lebens brauchen. Eine kleine Krankheit, ein kleiner Zwischenfall, ein Unfall, der vielleicht unser aller Leben total auf den Kopf stellt. Und was bleibt dann? Wie können wir planen, wenn es in so einen neuen Abschnitt unseres Lebens hineingeht? Man kann nicht alle Dinge planen, aber ein paar Dinge, die kann man schon gut vor Augen haben und die sollte man als Gewissheit bei sich haben, mit sich tragen, wenn es an solche neuen Abschnitte geht. Kein Mangel an Gnade, Ausrufungszeichen und gleichzeitig Fragezeichen. Welchen Mangel oder welchen Überfluss, so wie dieser Wasserfall da im Hintergrund das verdeutlichen soll, welchen Mangel oder welchen Überfluss an Gnade nehmen wir mit hinein ins neue Jahr? Was ist die Basis für die Unabwägbarkeiten, die auf uns zukommen? Für all die vielen Fragezeichen, die über unserem persönlichen Leben stehen, die über unserem gesellschaftlichen Leben stehen? Wer weiß schon, was in der Politik im kommenden Jahr sich noch weiter tut und was sich noch alles verändert und was für Hiobsbotschaften kommen oder positive Entwicklungen da sind? Wer weiß, wie es in dieser Welt weitergeht? Wie ist es mit unserem Gnadenhaushalt bestellt? Welches Level ist da? Ist da Überfluss oder Mangel? Ich möchte mit euch gemeinsam einen Vers aus dem Hebräerbrief heute Morgen anschauen, der mir da geholfen hat, die Gedanken weiter zu vertiefen. Da heißt es, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Achtet darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Der Schreiber des Hebräerbriefes formuliert einen ganz mutigen Satz, denn es geht zunächst mal darum, dass er uns auffordert, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Achtet aufeinander. Das ist schon eine ganz schön brisante Aufforderung. Was heißt das? Ist das sowas wie die interne Werksspionage im GZD? Ist das so ein Überwachungsmechanismus, der jetzt unter uns Fuß fassen soll und wo dann möglichst die Berichte abgegeben werden, wie es dem einen oder dem anderen geht? Ich hoffe, dass wir davor keine große Angst haben und ich hoffe, dass das auch sehr begründet ist, dass wir da gar keine Angst vor haben zu brauchen. Aber vielleicht kennen wir die fromme Version dieser Geschichte, die da heißt, hast du schon gehört, was mit ihm oder mit ihr passiert ist? Wir könnten das Ganze so umschreiben als den frommen Tratsch, die christliche Bildzeitung, die so ihre Runde macht und wo wir unsere große Besorgnis zum Ausdruck bringen über die Entwicklung im Leben von Bruder X oder Schwester Y, von diesem oder jenem. Das ist beileibe nicht gemeint vom Schreiber des Hebräerbriefes. Das ist etwas, was in der Bibel immer und immer wieder als Gott genau entgegengesetzt und den Interessen Gottes genau entgegengesetzt beschrieben wird. Er will nicht, dass wir anfangen, übereinander zu reden, dass wir uns die Mäuler zerreißen, sondern er möchte, dass wir aufeinander Acht haben. Aber was heißt das denn dann? Ich denke, wir kennen das eigentlich aus vielen Lebensbezügen in einer sehr positiven Art und Weise. Da, wo uns Menschen sehr nahe stehen, wo Menschen uns sehr wertvoll sind, wo wir an Menschen großes Interesse haben, da beobachten wir ihr Leben, da beobachten wir, wie es ihnen ergeht. Und wenn wir mit diesen Menschen gegenüber sitzen und wir haben den Eindruck, der sieht schlecht aus, dann sagen wir, ist irgendwas mit dir? Hast du was? Geht es dir nicht gut? Fühlst du dich nicht wohl? Hast du Schmerzen? Das heißt, wir entwickeln ein Interesse an ihm aus Sorge um ihn. Wir entwickeln ein Interesse, um ihm irgendwie helfen zu können, um ihm in seiner Situation irgendwas Gutes tun zu können. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Das heißt, habt ein waches Auge füreinander, passt aufeinander auf. Du hat der Andi vorhin sicherlich recht gehabt, es wäre schön, wenn hier in unseren Gottesdiensten immer so viele wären, wie es an Heiligabend der Fall war. Aber selbst wenn wir nur so viele sind, wie wir heute sind, wer kann das denn umsetzen? Kannst du darauf achten, wie es dem da hinten geht und umgekehrt? Wie sollen wir das bemerken, wie es dem anderen geht, wenn wir nicht eine Form, einen Weg finden, auch ein Stück Nähe miteinander zu leben? Je näher wir aneinander dran sind, umso eher bemerken wir, wie es dem anderen geht. Umso sensibler werden wir dafür. Und wenn man mal so ein paar Jahre verheiratet ist, so wie ich das mit meiner Christin bin, dann braucht man an vielen Punkten gar nicht mehr viel sagen, dann genügt schon manchmal ein Blick oder ein Tonfall und man weiß schon ganz genau, was dahinter steckt. Man weiß schon ganz genau, dass man da mal nachhaken muss, weil da irgendwas im Busch ist, weil derjenige sich nicht wohlfühlt oder weil dem was quergegangen ist oder was auch immer. Je mehr Nähe da ist, umso sensibler werden wir füreinander. Das ist einer der Gründe, warum wir uns fürs erste Quartal in unserer Gemeinde vorgenommen haben, ganz besonders viel Mut zu machen, sich in irgendeine kleine Gruppe in unserer Gemeinde zu integrieren. Und ich möchte euch an dieser Stelle bitten, denkt bitte einen Moment darüber nach, wo sind die Menschen, die hier in der Gemeinde oder in der Gemeinde, wo du zu Hause bist, wenn du heute als Gast hier bist, wo sind die Menschen, die so nah bei dir sind, dass sie wahrnehmen können, wie es dir geht? Dass sie auf dich Acht haben können. Gibt es in deiner Nähe solche Leute? Lebst du in einem Bezug, in einem sozialen Gefüge innerhalb von Gemeinde, wo andere die Chance haben, auf dich Acht zu haben? Und wenn nein, willst du das überhaupt? Wollen wir das? Dass die anderen mitbekommen, wie es uns wirklich geht? Oder sind wir vielleicht ganz zufrieden damit, dass wir in der relativ großen Masse so ein Stückchen untertauchen und keiner mitbekommt, was innerlich in uns vorgeht? Ich glaube, das ist für gewisse Zeiten, in gewissen Sondersituationen vielleicht sogar mal legitim, auch hilfreich. Aber auf Dauer gehen wir dabei vor die Hunde, ihr Lieben. Ich weiß nicht, was das neue Jahr für dich bringt, aber ich weiß, es können in unser aller Leben ganz schnell Dinge und Situationen hineinkommen, wo wir das brauchen, dass da Leute sind, um uns herum Leute sind, die es sensibel wahrnehmen, die nicht erst in der Zeitung lesen müssen, was mit uns los war, die nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, reagieren können, sondern die so nah an uns dran sind, dass sie rechtzeitig nachfragen, mitbeten, weiterhelfen können. Hast du so Leute in deinem Umfeld? Und damit zusammenhängt natürlich die Frage, hast du Leute so im Blickfeld, wie das hier beschrieben wird und wie wir es gerade bedacht haben? Denn es geht ja nicht nur darum, dass du mit deiner Not wahrgenommen wirst, sondern der neben dir sitzt oder der vielleicht am ganz anderen Ende dieses Raumes sitzt, der hat solche Situationen genauso in seinem Leben und der braucht genauso jemanden, der auf ihn Acht hat, der ihn wahrnimmt, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Ängsten, Sorgen, mit dem, was ihn umtreibt. Ich mache uns so viel Mut, diese Nähe zuzulassen, weil nur so wirkliches Leben und wirkliche Veränderung in unserem Leben Fuß fassen kann. Und weil das ist, was Gott sich für uns in Gemeinde vorgestellt hat, weshalb es Gemeinde überhaupt gibt. Gemeinde ist nicht in erster Linie, denke ich, ins Leben gerufen worden, um sich Predigten anzuhören. So wichtig gute Lehre ist, das könnte man auch in irgendeinem Hochschulauditorium machen, das könnte man mit irgendwelchen theologischen Vorträgen machen. Es geht um das Leben, um das geistliche Leben und das erfordert ein gewisses Maß an Nähe. Auch in der Familie ist es so, dass man manchmal Phasen hat, wo man sich einfach ein Stück zurückziehen möchte. Meine Frau hat in solchen Phasen dann immer so den Wunschtraum, so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zu haben und für keine Hunde, Katzen, Kinder oder Ehemann verantwortlich zu sein. Kennen wir, glaube ich, alle in der ein oder anderen Art und Weise und das ist auch okay und das gibt es auch in Gemeinde. Mal so Phasen, wo ich einfach nur mal alleine sein will. Aber auf Dauer brauchen wir einander, ihr Lieben. Da brauchen wir eine Gemeinschaft, wo wir aufeinander Acht haben können. Worauf müssen wir denn achten? Was ist denn das Beurteilungskriterium? Wann kann ich denn sagen, demjenigen geht es rundum gut oder ihm geht es nicht gut? Gemäß unserem Abschnitt hier geht es um das Erkennungszeichen der Gnade. Gnade kann man ja auch wiedergeben mit Geschenk. Wir hatten ja jetzt viele, viele Illustrationen in der Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten von Leuten, die auf Geschenke warten. Das kann man vielleicht am besten bei den Kindern beobachten, die sind da noch am ehrlichsten und am offensten. Leute, die auf Geschenke warten und Leute, die gut und richtig beschenkt worden sind. Das sind wie zwei andere Kinder, wenn man die vor der Bescherung und nach der Bescherung anschaut. Man spürt, ob jemand in einer Erwartung lebt und ob jemand vielleicht sogar auch in einem wirklichen Mangel lebt. Das können wir sicherlich bei unseren Kindern und bei uns selbst kaum noch beobachten. Aber ich denke, wir können es so ein bisschen sehen, wenn wir zum Beispiel die Filme immer wieder von Weihnachten im Schuhkarton hier präsentiert kriegen, wo da Kinder sind, die echten Mangel haben und die dann beschenkt werden. Wenn man diese hungrigen, verlangenden Augen vorher sieht und diese glücklichen und zufriedenen und beschenkten Augen hinterher. Ihr Lieben, wenn wir Nähe zueinander zulassen, sie suchen und sie bewusst leben, dann werden wir, glaube ich, auch sensibel dafür zu spüren, ob uns jemand gegenübersteht, der von Gott beschenkt ist oder ob da jemand ist, der ein Riesenloch in seiner Seele hat, einen Riesenmangel, einen Riesenhunger danach, von Gott beschenkt zu werden. Und genau darum geht es bei diesem Begriff der Gnade. Leute, die die Gnade Gottes erfasst haben, sind Leute, die sich von Gott haben beschenken lassen in all ihrer Armut. Leute, die mit ihrer Armut und mit ihrem Mangel offenbar geworden sind vor ihm und die dann erlebt haben, dass Gott eingegriffen hat. Dass er den Mangel an Liebe, den Mangel an Vergebung, den Mangel an innerer oder äußerer Heilung, dass er diesem Mangel abgeholfen hat. Das Level, das es zu beobachten gilt in unserem Miteinander, ist die Frage, wie nah sind wir an dieser Gnade, an diesem Beschenktwerden von Gott dran? Wie real ergreifen wir das? Können wir da Leute sein, die vielleicht auch in manchen sehr, sehr notvollen Situationen und in ganz, ganz schwierigen Phasen, die wissen, ich bin in diesem Geschenk Gottes immer noch aufgehoben? Wie das Auge im Sturm, haben wir eben gesungen. Mitten in diesem Auge drin zu sein und zu spüren, Gott sagt dir, Friede mit dir. Ich halte dich bei allen Wirbelstürmen drumherum in meiner Hand. Niemand kann dich daraus rauben Und ich werde dafür sorgen, dass du am Ziel ankommst. Ich werde dafür sorgen, dass du am Ende des kommenden Jahres genauso sagen kannst, der Herr hat mich wunderbar hindurchgetragen. Er hat mir geholfen, er hat mich weitergebracht, vorangebracht. Ich bin gewachsen, ich bin näher dran an ihm. Ich habe noch eine bessere, eine intensivere Gemeinschaft mit anderen Christen in meiner Gemeinde erlebt. Ich habe zu einem Miteinander mit anderen gefunden, wo ich Verantwortung für andere übernehme und wo andere ein Stück Verantwortung für mich mit übernehmen, für mich beten, mich durchtragen, wenn ich alleine nicht mehr weiterkomme. Das ist Gnade. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Das heißt, mitten in der Gemeinde Jesu kann es durchaus sein, dass jemand einen Mangel an Gnade hat. Und das nicht etwa, weil Gott dieser Artikel im Moment ausgegangen wäre. Weil der Tank und der Vorrat bei Gott leer wäre. Sondern weil wir einfach den Zugang verloren haben, weil wir einfach nicht mehr erfassen können oder es nicht mehr alleine schaffen, bis hinzukommen zu dem Thron der Gnade. So heißt der Thron, auf dem unser Vater im Himmel sitzt, der Thron der Gnade. Darauf residiert er, regiert er. Und dieses Aufeinander-Acht-Haben heißt, ich übernehme ein Stück Mitverantwortung, dass der andere den Weg wieder findet hin zu diesem Thron der Gnade. Dass der andere hinkommt zu diesem Vater und von dem Vater das bekommt, was er braucht. Und das kann durchaus sein, dass dabei der Vater dann mich als Beter benutzen will, um zu sagen, hey, bete für ihn, aber hilf ihm auch ganz praktisch. Greif ihm unter die Arme mit Arbeitshilfe oder mit finanzieller Hilfe oder wie auch immer. Aufeinander Acht haben heißt das Erkennungszeichen der Gnade wahrnehmen. Und warum ist das so wichtig? Ihr Lieben, wenn wir dauerhaft Mangel an der Gnade Gottes erleiden, dann werden wir bitter. Dann sind wir vom Leben frustriert. Machen wir uns doch nichts vor. Es gibt doch bei uns allen so viele Dinge, die uns bitter machen können, oder? Die uns das Leben versauern können. Also so ein bitterer Geschmack. Habt mal einen Moment vor Augen, was so ein richtig bitterer Geschmack ist. Wenn wir nicht in diesen Situationen Gnade von Gott erleben, dass er sagt, du bist da mittendrin, aber hab keine Angst, ich bin an deiner Seite. Ich bin der starke Turm, zu dem du dich retten kannst, wenn es drunter und drüber geht. Ich bin mit meiner Gnade bei dir und egal was noch kommt, ich werde dafür sorgen, dass du bei mir am Ziel ankommst. Ich halte dich fest an meiner Hand. Wenn wir das nicht wissen, dann werden wir bitter. Und Bitterkeit ist etwas, was in uns frisst wie Säure, was unsere Seele aushöhlt, was uns unfähig macht zu lieben, irgendwann unfähig macht zu fühlen, uns unfähig macht zu beten, uns unfähig macht aufeinander zuzugehen, uns unfähig macht, dass wir uns füreinander öffnen, dass wir Gemeinschaft untereinander und mit ihm, mit unserem Herrn auf Dauer leben. Bitterkeit frisst uns auf. In einem bitteren Klima hat Leben auf Dauer keine Chance. Gnade heißt, ich komme zum Thron Gottes und kann da meine ganze Bitterkeit, entschuldigt, wenn ich das so sage, richtig auskotzen. Sie kann rauskommen. Vor dem Kreuz kann ich sie abladen, darf sie aussprechen, darf mich dazu bekennen. Brauche nichts beschönigen, brauche ihm nichts vormachen, wie ich vielleicht meinen Freunden, Nachbarn oder anderen Leuten in der Gemeinde was vormache, sondern ich kann am Thron der Gnade sagen, Herr, hier hast du ein dickes Paket an Bitterkeit und an Verzweiflung und an Resignation und an all dem, was mich innerlich aushöhlt und auffrisst. Und er spricht darüber seine Gnade, spricht darüber genau dafür, ist mein Sohn Jesus Christus am Kreuz gestorben. Dafür, dass ich dieses Loch, das jetzt in deine Seele gefressen ist, füllen kann mit meiner Liebe und es heil machen kann und gesund machen kann. Ihr Lieben, wenn das ein Stück Bestandteil unserer Lebenshaltung ist, dann kann im nächsten Jahr auf uns zukommen, was will. Das wird uns nicht aus der Bahn werfen. Das wird uns zusetzen, das wird uns traurig machen, das vielleicht auch manchmal Verzweiflung aufkommen lassen, aber dann haben wir einen Weg, damit umzugehen. Und dann wissen wir, ich kann Gnade von Gott in Anspruch nehmen und die neutralisiert die Bitterkeit, die sich in meinem Leben breit machen will. Es ist also für uns persönlich ganz, ganz wichtig, dass diese Wurzel der Bitterkeit nicht in uns aufsprossen kann. Und die fängt klein und unscheinbar an, wie so ein kleiner Spross nun mal ist. Aber es entwickelt sich eine riesige, mächtige Pflanze daraus, wenn wir sie nicht von Gott beschneiden und ausreißen lassen. Es ist nicht nur für uns wichtig, sondern das Ganze hat auch noch eine Fortsetzung und eine Auswirkung hin auf andere. Diese Bitterkeit hat nämlich die grausame Eigenschaft, dass sie ansteckend auf andere wirkt. Da, wo ich ein vom Leben frustrierter und vom Leben in Bitterkeit erfüllter Mensch bin, da hat das eine Ausstrahlungskraft in mein Umfeld hinein. Und Menschen um mich herum werden das spüren. Und wenn sie viel mit mir zusammen sind, dann ist das ganz, ganz oft zu beobachten, dass Menschen im Umfeld wie infiziert werden, angesteckt werden, dass sie selber mit einmal auch diese Gedanken denken, diese Sätze aussprechen, diese Worte benutzen und andere werden mit nach unten gezogen. Diese Wurzel der Bitterkeit hat die Tendenz, sich zu vervielfältigen und sich in anderen fortzupflanzen. Und die kann wie Schmarotzerpflanzen, die kann sich über gesunde Bereiche von ganzen Gemeinden hinweg erstrecken und mit einem Mal alles Leben darunter aussaugen und aufsaugen. Das Allheilmittel des Wortes Gottes, das uns beschrieben wird, besteht darin, dass wir Zugang zu seiner Gnade finden. Dass wir dieser Bitterkeit keinen Raum geben. Dass wir ihr die Existenzberechtigung absprechen. Dass wir ihr sagen, im Namen Jesu, hier ist kein Wurzelgrund für dich. Sondern hier soll alleine die Gnade und soll allein der Geist Gottes verwurzelt sein. Wie viele innere Vorwürfe, wie viel Enttäuschung, wie viel Frustration, wie viel Resignation schleppst du in deinem Herzen mit dir rum? Wolltest du das wirklich mitnehmen ins Jahr 2004? Oder findest du den Weg zum Thron der Gnade, diese Dinge auszupacken, auszusprechen, dich mit Vergebung und mit innerer Heilung beschenken zu lassen? Das hilft zuallererst und zuallermeist dir selbst, weil dieser Fraß sich in deinem Herzen und in deiner Seele nicht fortsetzen kann. Und es hilft deinem Umfeld genauso. Es hilft uns als Gemeinden, wenn wir als Einzelne anfangen, diese Bitterkeit rauszulassen und zusehen, aufeinander Acht haben und sagen, hey, kannst du an dem Punkt nicht eine Portion Gnade gebrauchen? Täusche ich mich oder ist da ein Mangel in deinem Leben? Brauchst du da nicht ein Stück Heilung? Brauchst du da nicht ein Stück Vergebung? Ich möchte uns einladen, dass wir uns aufmachen zu diesem Thron der Gnade. Bereits in dem 4. Kapitel des Hebräerbriefes ist diese Einladung von dem Schreiber formuliert worden. Weil Jesus unsere Sünde ans Kreuz getragen hat, weil er alle Ursachen von Bitterkeit und Resignation längst gesühnt hat am Kreuz, stellvertretend für dich und für mich. Deshalb schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, lasst uns mit Freimütigkeit, also mit großer Freude, ohne Hemmschuh, ohne Hindernisse, ohne all die Bedenken, die der Teufel uns ins Herz säen will, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ist das nicht ein schönes Wort? Die Hilfe Gottes ist rechtzeitig. Die ist nicht immer für uns auf Abruf und auf Vorrat da, nicht im Voraus da, aber sie ist rechtzeitig, zur rechten, zur richtigen Zeit da, wenn wir seine Gnade in Anspruch nehmen und ihn an unser Herz ranlassen.